ARD. Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleine.
Ja, und damit herzlich willkommen zur letzten Folge des Sportschau-Wintersport-Podcasts in dieser Saison 24-25. Ich kann es noch gar nicht wirklich glauben und deshalb haben wir für euch natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und einen ganz besonderen letzten Gast für diese Saison organisiert. Ein Mann, der im Stangenwald zu Hause ist, der deutsche Slalom-Spezialist Lino Strasser. Und wir blicken gleich mit ihm zurück auf die vergangene Saison, auf die Höhen, auf die Tiefen und natürlich auf eine Schrecksekunde.
Ja, findet ein sehr gutes Timing. Was macht denn der Rutscher da? Ja, ist er denn verrückt hier? Da kommt der Rutscher dazwischen. Gibt's ja nicht. Hat den Lino Strasser nicht gesehen. Meine Güte. Skurrile Situation hier. Strasser hängen geblieben. Wahrscheinlich auch ein bisschen irritiert. Da oben rutschen sie, als wenn es ein Freizeit-Skipark wäre. Und der Lino Strasser fährt da runter. Ja, um Himmels Willen. Sechster Platz. Schaut nochmal nach oben. Da kommt auf einmal einer von der Seite reingerutscht. Das gibt's ja nicht. Da geht's um ein paar Zentimeter. Naja, gut, sagen wir mal Meter, aber egal. Lino Strasser, hier rechts vor links, Freunde. Das gilt doch auch in den USA. Also, das ist ja Wahnsinn.
Lino Strasser, schön, dass du da bist.
Servus, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich wusste gar nicht, dass das der letzte Podcast praktisch ist.
Genau, der letzte Podcast für diese Saison. Es ist eine Ehre. Ja, es ist ein Ritterschlag.
Aber hallo.
Ja,
danke.
Und wir haben auch erfahren, du bist schon wieder ob Jück. Nach der Saison ist vor der Saison. Wo treffen wir dich gerade an?
Im Moment bin ich gerade auf der Reiteralm, direkt neben Schladming eigentlich. Die sind da sehr spezialisiert auf praktisch die Rennfahrer, richten dementsprechend auch immer gut die Pisten her. Und von daher, die haben noch sehr gute Verhältnisse, sehr gute Schneeverhältnisse. Und ja, jetzt hier nochmal ein bisschen testen, weil das oft in der Saison zu kurz kommt, weil es da natürlich nur mehr darum geht, praktisch sein Skifahren in die bestmögliche Ausgangsposition zu bekommen, dass man einfach gut drauf ist und gar nicht so sehr Material testet und sich dann irgendwas in Kleinigkeiten so verfriemelt. Und da ist die Zeit jetzt optimal dafür.
Aber ist das nochmal so ein Motivationsschub, beziehungsweise einfach so ein für seinen eigenen Körper zu sagen, hey, ich hole mir da was Positives nochmal ab, wenn ich das nochmal mache?
Da geht es eher darum, dass es praktisch dann auf den Gletschern im Herbst echt schwierig ist, dass man da noch gute Verhältnisse vorfindet, vor allem konstante Verhältnisse. Meistens dann schon auch ein ziemlich alter, toter Schnee, also so ein ganz grobkörniger Schnee, wo du auch gar nicht mehr so viel Aussagekraft treffen kannst. Und so wie jetzt, da ist einfach noch ein schöner Winterschnee, sage ich mal, und da ist einfach das Testen besser. Also du nimmst praktisch die Arbeit, die du jetzt erledigst mit dem Testen, die sparst du dir dann praktisch im Herbst.
Ich wollte gerade sagen, jeder, der schon mal Ski gefahren ist, der kennt diesen sulzigen Schnee an Ostern und die Niederländer, die in kurzen Jeanshosen dann unterwegs sind. Hast du bestimmt auch schon mal gesehen im Lift und sich dann wundert, warum das wehtut, wenn man sich dann hinlegt. Wir haben jetzt gerade diese eine Schrecksekunde angesprochen. Sun Valley, letzter Slalom. Und dann kommt dieser Pistenarbeiter kurz vor dir in diesen Kurs reingekreuzt. Bernd Schmelzer, der konnte das alles nicht so richtig glauben. Was denkt man da in so einem Moment? Das geht ja alles in Sekundenschnelle.
Ja, also in den TV-Bildern ist er gar nicht, ist er das, wie soll ich sagen, war es ja eigentlich schon wieder vorbei. Weil aus meiner Perspektive, ich habe den, ich würde sagen, drei Tore vorher schon wahrgenommen. Ich habe genau gesehen, dass der ist umgefallen. Ich habe mir dann sagen lassen, der wollte sich die Schnallen zumachen, hat sich nach unten gebückt. Der gute Mann war schon etwas, ein etwas älterer Jahrgang. Hat dann Übergewicht bekommen, ist nach vorn übergefallen und ist dann praktisch so seitlich auf dem Bauch, Kopf voraus, runtergerutscht, also in die Piste reingerutscht. Und das habe ich eben wahrgenommen. Da hatte ich noch ungefähr so gute 2,5, 3 Tore, würde ich sagen, bis ich bei ihm war. Und er hat es zum Glück geschafft, dann seine Füße nach vorn wieder zu bekommen und hat dann mit der Kante wieder praktisch Schneekontakt bekommen und hat sich dann praktisch, der hat sich dann wieder so aufgeploppt. Und in dem Moment wusste ich dann auch, das geht sich aus. Aber mein erster Gedanke, der war vielleicht ein bisschen komisch, aber ich habe mich mental im ersten Moment darauf eingestellt, dass ich über ihn drüber springen werden muss. Also, weil der ist praktisch Kopf voraus in meine Linie reingerutscht. Und im ersten Moment hat es ausgesehen, als würde ich halt genau praktisch auf seine Füße Ski so treffen. Und dann habe ich mich einfach mental schon darauf eingestellt, okay, ich muss halt irgendwie drüber springen, weil was, das vielleicht auch noch ganz kurz erklärt, was hier und da schon mal im Training passiert ist, dass du einen Lauf fährst und du brichst eine Stange ab. Und die rutscht dann oftmals parallel zu dir her und kreuzt dann auch manchmal noch deine Linie. Und manchmal ist halt vom Timing auch genau so, dass wenn du dann wieder zu einem Tor hinfährst, in Schwung reinfährst, dass genau dann die Stange reinrutscht. Und dann, da ist mir schon auch öfters mal passiert. Und dann, wenn du gut reagierst und das Timing gut passt, kannst du über die Stange drüber rutschen. Drüber springen, sorry. Und ja, von daher, das war so mein erster Gedanke. Den habe ich dann zum Glück ziemlich schnell wieder über Bord werfen können, weil er es eben geschafft hat, sich aufzurichten und auf die Ski zu kommen. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, das geht's. Es ist knapp, aber es geht sich gut aus.
Okay, das Ganze muss man natürlich nochmal so ein bisschen einordnen. Du tust gerade so, als wenn du irgendwie so 20 Sekunden Zeit gehabt hättest, um dich für A oder B zu entscheiden. Aber das waren ja, glaube ich, 1,8 Sekunden oder zwei von die drei Tore, oder?
Ja. Genau, ich würde schon sagen, ja, so 3 Sekunden waren es, aber ich hab, wie schon gesagt, den zum Glück relativ früh wahrgenommen und es war in dem Moment, war der Lauf, ich sage mal, auch sehr flüssig, es ging Schwung auf Schwung, also mich hat es auch gar nicht so, also ich habe nicht irgendwo Tempo rausnehmen können. Natürlich verlierst du einen Fokus und auch danach, 5 Tore danach, denkst du dir immer noch so, was zum Teufel ist gerade passiert?
WTF. Also,
ja. Ja, genau. aber, also wie schon gesagt, du verlierst natürlich einen Fokus, aber mich hat es marginal vielleicht Zeit gekostet.
Ja, weil ja viele Leute dann auch spekuliert haben, ne? Also hat sich das so dermaßen jetzt beeinflusst oder halt eben nicht? Oder was ging da in deinem Kopf vor? Gab es denn im Nachgang noch Gespräche mit dem Pistenmitarbeiter oder war das dann für dich ad acta gelegt?
Gar nicht. Also ich bin dann ins Ziel gekommen. Unten im Ziel warten dann auch immer, wenn du praktisch aus dem Zielbereich rausgehst, wartet ja schon auch immer von der FIS ein Verantwortlicher. Dem habe ich erstmal gesagt, was zum Teufel war das gerade? Dann hat der sich natürlich entschuldigt und ja, das darf natürlich nicht sein. Und dann habe ich augenzwinkernd zu ihm gesagt, ja du, jetzt kein Problem, ich nehme die Sekunde Penalty praktisch. Also ich bin damit zufrieden, wenn sie mir eine Sekunde abziehen, dann ist alles gut. Ist leider nicht passiert und Entschuldigung habe ich von dem Pistenarbeiter auch nicht bekommen, aber es sei ihm verziehen. Also der Veranstalter hat sich sehr entschuldigt und aber wirklich, alles halb so schlimm. Ich meine, sowas kann passieren. Es sollte nicht passieren, aber es kann passieren und es ist passiert. Und ich habe zum Glück nicht stehen bleiben müssen, weil das vielleicht auch noch ganz kurz erklärt. Du hast ja die Möglichkeit, bei genau so Situationen auch einfach stehen zu bleiben. Und dann hast du das Recht auf einen Rerun. Also du darfst einfach nochmal starten. Aber das war mir auch sofort bewusst, wo ich das so schon mitbekommen habe, 3 Tore vorher, war mir sofort bewusst, ich kann auf keinen Fall stehen bleiben. Drum auch der erste Gedanke, ich muss über ihn drüber springen, weil bei den Verhältnissen, wie wir es in Sun Valley hatten, es war sehr, sehr warm. Die Piste hat unglaublich nachgegeben. Ich hatte Startnummer 9. Wenn ich dann Rerun mache, also sprich, ich bleibe stehen, bis ich beim Lift unten bin, wieder oben bin, am Start bin, gestartet bin, starte ich mit Startnummer 23, 25, also mit einer der letzten und dann hätte ich sowieso keine Chance mehr gehabt.
Ich wollte gerade sagen, daher, du hättest ja dann nochmal wieder nach oben gemusst, ne? Und nicht alle, dann hätte man das genau. Rennen ja nicht unterbrochen und darauf gewartet, dass eine Chance irgendwie wieder nach oben kommt. Deswegen, und man ist ja auch gerade in so einem Rhythmus drin. Also du hast ja selber auch gerade gesagt, du warst eigentlich sehr, sehr gut in einem Rhythmus drin und hast dir dann gedacht, okay, ich müsste dann quasi mein ganzes Mindset nochmal wieder von vorne auf 100 pushen, wenn du dann halt eben wieder oben bist, ne?
Genau, also von daher, das stand nie zur Option und ja, wie schon gesagt, ich habe dann auch gleich mal gecheckt, dass sich das Ganze ausgeht und von daher Ja, alles halb so schlimm.
Ja, und der Pistenmitarbeiter warte nie wieder gesehen. Er hat sich wahrscheinlich irgendwo versteckt und hatte irgendwie Angst vor dir. Deswegen gab es wahrscheinlich keine Entschuldigung. Du hast gerade gesagt, du hast dir das Video natürlich selber nochmal angeguckt, von außen die Szene betrachtet. Wir haben das Video auch nochmal bei uns in den Shownotes. Also wenn du es dir nochmal angucken möchtest, kannst du es dir natürlich nochmal angucken. Ansonsten seid ihr auch dazu eingeladen, euch das Video nochmal anzuschauen. Auf jeden Fall ein Schreckensmoment, das kann man so sagen, für alle, die es gesehen haben. Jetzt blicken wir noch mal ganz kurz zurück auf diese Saison, die jetzt gerade zu Ende gegangen ist für dich. Dein österreichischer Mitstreiter Manuel Feller, der hat kurz nach dem letzten Rennen gesagt, zum Glück ist es jetzt endlich vorbei. Ist das so eine Ansicht, die du teilst?
Ja, ich kann es absolut nachvollziehen, sagen wir es mal so. Es ist natürlich immer einfacher, wenn es gut läuft. Also es fühlt sich alles leichter an, du für den Kopf, für den Körper, du bist erholter. Es macht natürlich mehr Spaß, brauchen wir nicht drüber reden. Aber das gehört nun mal zum Leistungssport dazu, beziehungsweise es gehört einfach zum Leben dazu, dass es nicht nur immer einfach geht und nicht nur bergauf geht, sondern dass du ja dann auch nach so einer guten Saison, wie es der Manuel letztes Jahr, beziehungsweise ich auch letztes Jahr hatten, dass du dann wieder vor solche Aufgaben gestellt wirst und ja, die auch irgendwie meistern musst. Und von daher, ja, ich verstehe absolut den Gedankengang, aber ja, gehört einfach mit dazu.
Aber du hast ja selber auch in einem Interview gesagt, also dir fehlt so ein bisschen die Motivation oder die Motivation ist ja gerade so ein bisschen abhanden gekommen. Was heißt das genau für dich?
Ich glaube auch, dass das wieder auf das alltägliche Leben von jedem anzuwenden ist. Der Gedanke, wer denkt sich nicht mal irgendwo, weißt, immer dieselben Abläufe. Du weißt schon ganz genau, was als nächstes kommt. Und wie schon gesagt, dann geht es auch nicht ganz so einfach. Vom Kopf her bist du müde und dann hast du auch deine Phasen, wo du dir, ja, wo dir einfach so ein bisschen der Spirit oder die Motivation dann auch abgeht. Und so ging's mir schon auch, vor allem dann hinten raus in der Saison. Ja, war nicht ganz so ganz einfach wie letztes Jahr. Und dann sind natürlich auch die Amelie, Stiefvater, hat mir dann nach dem Interview auch gesagt, das war ja in Hafjell in Norwegen, hat sie auch gesagt, ja, es tut mir leid, dass ich dich so quäl, aber ich habe da auch gleich gesagt, du quälst mich überhaupt nicht. Aber es ist natürlich auch selbstverständlich, dass ein Interview, wenn du irgendwie gewinnst oder auf dem Podest stehst, das hält sich immer einfacher, wie wenn du jetzt, ja, keine Ahnung, wo ich da geworden bin, 12. 13. Ja. Aber wie ich es auch vorhin erwähnt habe, es gehört einfach mit dazu. Und ja, aber ich bin dann auch so, dass ich sage, ich führe meine oder probiere meine Interviews auch wirklich immer authentisch zu führen und den Leuten das zu sagen oder mich so mitzuteilen, wie es mir geht, was meine Gedanken sind. Und da gehört das nun mal auch mit dazu. Und von daher habe ich da auch kein Problem,
da lässt man
das dann so zu äußern.
Ich wollte gerade sagen, da lässt man natürlich auch jeden sehr, sehr nah an sich ran. Ne?
Natürlich, also das dann, ich habe ja auch dann zu ihr gesagt, ich bin, manchmal ist zu viel Ehrlichkeit oder zu, wenn man zu authentisch ist und der zu sehr das mitteilt, wie es einem geht, macht man sich natürlich auch angreifbar, aber ja, so what? Also wenn das nicht mit dazugehört zum Sport, dann ja, dann weiß ich auch nicht.
Du hast es ja gerade so ein bisschen angedeutet, also die letzte Saison ist um einiges besser gelaufen, auch bei Manuel Feller. Wäre das dann manchmal, oder wäre es dir manchmal am liebsten, nicht Linus Strasser zu heißen oder zu sein in der nächsten Saison dann? Weil es schwingt ja immer so eine gewisse Erwartungshaltung dann mit, ne?
Absolut, natürlich schwingt die mit, aber das liegt ja immer an dir selber, was du dann letztendlich daraus machst, weil wenn du das alles größer machst, als es ist, dann ja, dann kann es schwierig werden, auch mit dieser Erwartungshaltung umzugehen. Aber letztendlich, ja, haben die vielleicht andere, aber die habe ich nicht an mich selber. Und wie schon gesagt, von daher ist es immer das, was du dir da selber in deinem Kopf zusammenspinnst. Das ist es dann am Schluss auch. Und das natürlich, sagt sie jetzt so leicht, aber das ist natürlich schon eine sehr große Aufgabe, damit umzugehen und das für sich so richtig einzuordnen. Aber das sind dann auch oftmals die Themenbereiche, wenn du es dann schaffst, ist das sehr, sehr viel wert und hilft dir auch wahnsinnig weiter. Weil, wie ich es vorhin gesagt habe, weißt du, nach Kitzbühel, Schlabing, Sieg sich hinzustellen, ist natürlich schön und dann macht ein Interview noch mehr Spaß und so weiter und ist alles ganz einfach. Aber ja, sich dann auch den Themen oder dem zu stellen, wenn es nicht so läuft und das aber für sich dann auch richtig einzuordnen, damit umzugehen, bringt dann oftmals mehr.
Und dass du ein großer Sportler bist und vor allem beharrlich geblieben bist, zeigt ja unter anderem auf WM-Bronze im Slalom. War das mit der schönste Moment für dich?
Oh, jetzt sind wir wieder bei
herzlich willkommen auf meiner Psycho-Couch.
Ja, nee, ich weiß nicht, ob ich da... Nein, ich meine, jetzt in so einem Podcast, wo ich mich dann schon ein bisschen ausführlicher erklären kann, ist das vielleicht einfacher wie in einem Interview unter Zeitdruck und mit ein paar wenigen Sätzen. Also die WM eigentlich ist so eine Großveranstaltung, ist was total Cooles, also sei es jetzt WM oder Olympia. Aber so meine Situation, in der ich war, die hat mich dann irgendwann mal echt aufgeregt, weil bis dahin einfach beim Deutschen Skiverband nicht wirklich was ging. Also es hat bis dahin keiner eine Medaille geholt, die Lena ist knapp gescheitert, im Team-Event waren wir eigentlich wirklich saugut drauf, das war ja gleich der erste Bewerb, und sind dann leider gegen die Schweizer, die gegen uns überragend gefahren sind, ausgeschieden, und dann war da schon so eine große Medaillenchance einfach weg. Und dann, ich meine, bei den Speedfahrern lief es die ganze Saison nicht so, die Emma überragende Leistung gezeigt, leider auch nicht ganz gereicht für eine Medaille, und dann baut sich da schon auch so eine gewisse Stimmung auf, auch im Umfeld, und das bekommt man natürlich schon auch mit. Und so ungefähr dann, ja, jetzt ist der Strasser unsere letzte Chance, und dann hörst du natürlich, ja, aber der hat ja heuer gar nichts zusammenbekommen. Und also da baut sich dann sowas ganz Komisches auf, wo du denkst so, also auf der einen Seite die erwarten es die Leute irgendwie von dir, aber auf der anderen Seite trauen sie es dir auch überhaupt nicht zu. Und ich bin damit wirklich eigentlich ganz gut umgegangen, also auch für mich wirklich persönlich, mental, aber trotzdem hat sich so ein gewisses, wie soll ich sagen, Unbehagen aufgebaut. Also dass du, ich konnte das nicht mehr so genießen. Ich hatte dann wirklich mal so kurzen Moment, wo ich mir auch dachte, boah, wenn ich diese Medaille gewinne, ich würde sie am liebsten einfach so einmal irgendwo reinschmeißen und sagen, hier habt ihr euer Ding und Servus. Ja, also das war, so ging es mir da so ein bisschen. Und letztendlich dann, ich finde, der Bewerb an sich ist ja dann auch irgendwie in so einer Absurdität gegipfelt. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das Rennen noch so im Kopf hattest. Ich war ja nach dem ersten Durchgang, ich glaube, Fünfter und war eigentlich wirklich, ich glaube, mit gut 77 Hundertstel, glaube ich, Rückstand auf dem ersten. Eine Top-Ausgangsposition, auch nicht so weit hinter den Medaillen. Bin im zweiten richtig gut gefahren, war kein Lauf wie in Kitzbühel letztes Jahr, wo ich ins Ziel gekommen bin, mir dachte, boah, das muss erstmal jemand schlagen. Das war gut gefahren und ich war echt sehr, sehr happy, dass ich in Führung gegangen bin im Ziel. Aber es war auch nicht dieses Gefühl, das ist schwierig zu knacken, sondern ich wusste, ja, das geht schon noch besser. Und das wird eine ganz enge Geschichte. Dann ist er direkt nach mir Timon Haugang gekommen, der richtig gut war bis dahin in der Saison. Und der ist dann knapp hinter mich gefallen. Dann ist der andere Norweger Atle Lee McGrath gekommen, der ist vor mich gefahren. Dann ist Loic Meillard gekommen, der ist nochmal vorn reingefahren. Sprich, ich war Dritter und es stand noch Clément Noël oben, der Franzose, der bis dahin, glaube ich, 3 oder 4 Weltcuprennen gewonnen hatte. Und mir war klar, ja gut, der bringt es runter. Vielleicht gewinnt das nicht, aber vor mich fährt er rein. Und dann schaue ich dem zu, der fährt das alles, fährt nicht so gut, aber alles vor mich. Also mir war klar, der wird mich schlagen. Und dann fällt der 15 Tore vorm Ziel ein. Natürlich, das gehört mit dazu. Ich will auch überhaupt nicht jetzt meine Leistung schmälern, weil letztendlich sage ich schon auch immer, du musst dich immer, ich kann es nicht beeinflussen, was die anderen machen. Ich kann nur das beeinflussen, praktisch meine Leistung, und kann mich in eine Position begeben, dass es einfach, dass genau auch sowas passieren kann. Weil, ja, das musst du ja erstmal auch schaffen. Also ich will jetzt meine Leistung irgendwie nicht schmälern oder diese Bronzemedaille runterreden. Aber letztendlich, weißt du, danach gehe ich ins Interview. Und die erste Frage ist so ungefähr, ist das jetzt mein größter Erfolg in der Karriere? Und dann stand ich schon mal kurz da und dachte mir, hey, es ist so krass, oder? Zwischen der Frage, ist es dein größter Erfolg oder ich werde Vierter, Clément kommt durch, ich werde Vierter, und ist es dein größter Misserfolg, praktisch Vierter werden, liegt überhaupt nicht meine Leistung, weil die wäre genau dieselbe gewesen, sondern ob der da unten einfällt oder nicht. Und da habe ich mir dann schon mal gedacht, es ist einfach absurd. Es ist absurd, ich kann es nicht anders sagen. Ich habe mich natürlich mega gefreut, wie schon gesagt, habe dann selber mich auch mal so erwischt, irgendwie, als würde ich schon fast das so ein bisschen runterreden, die Medaille, das tue ich überhaupt nicht. Ich weiß die auch sehr zu schätzen und da steckt auch wahnsinnig viel dahinter. Aber trotzdem war diese Situation einfach krass absurd für mich. Und drum konnte ich mich da auch in dem Moment, ich habe mich gefreut, aber nicht so, wie ich mich in Kitzbühel oder in Schladming gefreut habe.
Also das Ding ist ja, dass ihr alle wisst, wie so eine Situation ist, dass man im zweiten Durchgang, keine Ahnung was, an Tour 17 oder so kurz vorm Ziel einfädelt und man sich die ganze Zeit denkt so, WTF? Ja. Und dementsprechend, man leidet ja auch einfach mit. Also man weiß ja genau, wie der Konkurrent sich in diesem Moment fühlt, vor allem wenn es einer der Besten im Slalom dann in dieser Saison ist. Dann kann man das natürlich in einer gewissen Art und Weise auch nachvollziehen. Du hast es gerade eben so ein bisschen angesprochen, bis auf ein paar Glanzlichter mit Emma Eicher, unter anderem bei den deutschen Herren. Da lief es ja insgesamt nicht gut. Wie schätzt du die aktuelle Situation ein? Welche Learnings müssen aus dieser Saison gezogen werden?
Das ist ein großes Thema. Ich weiß gar nicht, ob da die Zeit reichen wird. Nein, also ich würde es mal runterbrechen auf der Deutsche Skiverband. Wir haben natürlich nicht die Masse wie jetzt die Norweger, die Schweizer, die Österreicher. Wenn du zurückschaust in der Vergangenheit, wir waren schon immer kleine Teams eher und wenige Fahrer und auch wenige Fahrer, die wirklich, ich sag mal, ums Podest mitfahren. Und dieselbe Situation haben wir letztendlich jetzt im Moment auch. Bei den Speedfahrern ist natürlich schon ein Umbruch jetzt einfach drin gewesen mit Thomas Dresen, der aufgehört hat, mit dem Ferstl Josef, der aufgehört hat, mit dem Andi Sander, der gesundheitlich einfach ziemlich Probleme hat. Ja, also ich glaube, da ist einfach ein Umbruch gerade, der stattfindet. Wir haben jetzt da zwei Juniorenweltmeister im Super-G in der Abfahrt, was richtig, richtig gut ist, was man aber auch erstmal nicht überbewerten darf. Also ich will auch deren Leistung überhaupt nicht schmälern. Das ist mega gut und ist eine coole Voraussetzung, aber man darf jetzt da auch nicht zu krass drauf einsteigen und so, ja, die kommen jetzt dann in den nächsten Jahren. Das ist ein harter, steiniger Weg und da läuft dann noch viel Wasser die Isar runter. Aber da ist auf jeden Fall eine richtig gute Voraussetzung. Und im Technikbereich ist mit Alexander Schmid, der sich leider wieder verletzt hat. Ja. Und dafür aber zum Beispiel Anton Grammel, der sich wirklich brutal gut entwickelt hat, der einen ganz, ganz wichtigen Schritt gemacht hat, den man von außen vielleicht gar nicht so sehen kann. Aber wenn man ihn tagtäglich im Training miterlebt und wie er das ins Rennen rüberbringt, einen Riesenschritt gemacht und vor allem einen ganz, ganz wichtigen Schritt gemacht. Und dessen Leistung, der ist ja zum Beispiel im Riesenslalom bei der WM, ist der im zweiten Durchgang auf Bestzeit gefahren und ist, glaube ich, am Schluss 11., 10. sowas geworden. Und es war kein Lucky Punch, sondern das ist das, was der auch kann. Der ist in Sun Valley im zweiten, meine ich, auch wieder Laufbestzeit gefahren. Also das hat der Junge drauf und der wird auch noch viel Freude bereiten in Zukunft. Und ansonsten, um das jetzt da vielleicht allumfassender ein bisschen aufzugreifen, ist natürlich schon auch, muss man da eher auf den Nachwuchs schauen und gar nicht so situativ jetzt in unsere Saison reinschauen, weil wie schon gesagt, Alex verletzt, der Holzmann Sebastian verletzt, bei den Speedfahrern viel aufgehört. Also da muss man, wenn man das wirklich ein bisschen langfristiger denken will und sehen will, dann muss man eher wirklich in Nachwuchs reinschauen und das ist dann auch nochmal ein Thema für sich.
Aber kann man das, also Kurzfristigkeit, Mittelfristigkeit abhaken und sagen, okay, wir stellen uns dann jetzt langfristig auf? Und dann die zweite Frage, wo fängt denn dann Nachwuchsarbeit an? Also es gibt ja auch verschiedene Skiverbände, unter anderem auch in Nordrhein-Westfalen, dass man da vielleicht auch mehr hinguckt, oder? Also Andi Sander kommt ja auch aus Nordrhein-Westfalen. Der ist ja in Winterberg groß geworden quasi.
Ja, also zum ersten Thema, also wenn du es wirklich nachhaltig und langfristig das Ganze konzipieren willst, dann musst du natürlich ja in Nachwuchs reingehen und das wirklich richtig gut aufbauen, das Ganze. Und da glaube ich, muss dich schon auch einiges verändern, weil du merkst es schon bei Nationen wie Norwegen, wie bei den Schweizern, da ist, bin ich auch überfragt, was es genau ist, aber da ist auf jeden Fall was anderes am Laufen. Also wie die Leute rausbringen, ist unglaublich. Aber wenn es dann wirklich nachhaltig oder wirklich durchziehen willst, das Ganze, dann musst du nochmal woanders anfangen und ich glaube, und nochmal ein bisschen größer denken. Und zwar ist es einfach, welchen Stellenwert hat ganz allgemein nicht der Leistungssport, sondern der Sport in unserer Gesellschaft. Ja. Und da sehe ich ein Riesenproblem in Deutschland vor allem. Und du brauchst ja einfach nur mal den Medaillenspiegel anschauen bei Olympischen Spielen. Gar nicht Wintersport, sondern einfach querbeet durch Sommer, Winter, wie es da vor 10, 20 Jahren ausgesehen hat und wie es jetzt aussieht. Und ich glaube, wir laufen einfach wirklich gesamtgesellschaftlich einfach in eine falsche Richtung. Das muss man so sagen.
Also interessantes Thema, wo man ja auch weitere Folgen irgendwie mitfüllen könnte. Ich hatte in der vergangenen Woche mit Felix Neureuther unter anderem auch darüber gesprochen, der sich ja auch für den Nachwuchs einsetzt. Also wenn du dir auch mal eine sehr, sehr gute Folge anhören möchtest, außer deiner natürlich in Schleife, kannst du auch die von Felix Neureuther von letzter Woche dir reinziehen. Aber genau das ist ja das Problem. Also bestes Beispiel ist die Olympiasiegerin im Kugelstoßen, Yemisi Ogunleye. Also der Trainer, der macht das ehrenamtlich oder der hat das bis zu diesem Zeitpunkt ehrenamtlich gemacht und das kann es ja eigentlich nicht sein. Oder auch ne, die Thematik in den Schulen, wenn dann hauptsächlich immer der Sportunterricht gestrichen wird als erstes, wenn Lehrkräfte fehlen oder keine Ahnung was. Da muss man ja dann auch anfangen. Also da kann man ja nicht nur in die Verbände irgendwie reingehen und sagen, so die Verbände haben das jetzt irgendwie alles zu kitten, sondern vor allem muss dann auf Bundesebene was passieren.
Ja, die Leute wieder mehr dazu bewegen, vor allem die Kinder wieder mehr dazu bewegen, sich zu bewegen. Wo ich es ganz krass beobachte, ist einfach bei den Skandinaviern, vor allem den Norwegern, wie wirklich gesellschaftlich, wie gern die Sport machen, wie viel Sport die machen, wie viel die draußen sind mit den Kindern, langlaufen, Skifahren, aber auch im Sommer. Die haben einfach ein ganz anderes Verhältnis zur Bewegung, zu Sport, zu ihrer Natur. Und das spiegelt sich auch einfach in der Mentalität und in der Beziehung zum Sport wieder.
Und es kommt ja auch immer darauf an, was man von Familie mitgegeben bekommt. Also du warst wahrscheinlich auch früher viel draußen, oder?
Absolut. Also ja, natürlich. Meine Eltern zum Beispiel haben rein gar nichts mit dem Leistungssport zu tun, in keiner Richtung, aber waren einfach immer sehr sportinteressiert und haben uns Kinder auch wirklich alles machen lassen. Und ja, das geht natürlich mehr und mehr ab. Aber es ist auch, also was ich natürlich auch total nachvollziehen kann, ist, ich glaube, wir kriegen es alle mit, dass das Leben da draußen nicht billiger wird. Es wird alles teurer. Und da ist halt dann auch, ist auch verständlich, dass dann als erstes eingespart wird an den neuen Fußballschuhen oder generell an Sportequipment. Gar nicht zu sprechen davon, was natürlich auch Skialpin, was das finanziell für Eltern bedeutet. Also ist natürlich absurd, ist krass. Und das sage ich auch immer wieder. Ich habe ja jedes Jahr am Ende der Saison, also in der letzten Aprilwoche, noch so ein Kids-Camp, wo ich mit den besten 7 Mädels und 7 Jungs aus der Cup-Wertung, aus dieser Schülerwertung in Deutschland, Wochenende Skifahren gehe. Das sage ich auch immer wieder den Eltern. Ja, allergrößten Respekt dafür, was ihr damit euren Kindern auch macht, weil das ist viel Zeit, Energie und Geld, was natürlich da auch reinfließt. Aber es ist sehr, sehr wertvoll.
Und da kann man sich ja auch wiederum was von den Skandinaviern abschauen, weil die haben ja auch ein ganz gutes Materialsystem geschaffen, um gerade auch den Nachwuchs mit ordentlich Material auszustatten. Also das ist ja auch etwas, was man dann für sich adaptieren könnte eigentlich, oder?
Klar, also wie schon gesagt, ich kriege es ja dann selber mit, wenn ich, es gibt ja diese Olympiastützpunkte über ganz Deutschland verteilt. Und ich kriege es natürlich mit, wenn ich in Amerika bin und da im Äquivalent praktisch bin, also in deren Olympiastützpunkt, wie jetzt zum Beispiel in Park City, das schaut einfach etwas anders aus. Also ja, da merkst du einfach, dass da noch ein anderer Zug dahinter ist, dass da mehr Geld reingegeben wird, dass da mehr Wert drauf gelegt wird, wie jetzt bei uns. Also, und das, ich weiß, dass es auch viele gibt, die das nicht gern hören, aber ja, die Wahrheit kannst du dann auch am Schluss nicht verdrängen. Und die zeigt sich halt dann eben auch in genau solchen Sachen wie einem Medaillenspiegel.
Also man kann es ja auch nur eine gewisse Weile sich schönreden.
Ist so. Kann man dann Ausreden suchen und so weiter, aber da ist der Sport so ehrlich wie nichts anderes im Leben. Du kriegst, ja. Aber es geht ja auch gar nicht wirklich, also mir geht es ja auch überhaupt nicht darum, dass wir jetzt wieder mehr Olympiasieger haben. Das ist ja wirklich dann nur, ich sag mal, die Kirsche obendrauf. Sondern um was es geht, ist, dass wir wieder die Leute zum Sport kriegen, dass wir Kinder wieder zum Sport kriegen, dass wir die Leute dafür wieder begeistern. Das ist der Grundsatz oder der Grundbaustein für dann auch Olympiasieger und erfolgreiche Sportler. Aber wenn wir das nicht hinbekommen, dann brauchen wir uns über das andere ja, wenig Gedanken machen.
Das können wir so stehen lassen, weil du gerade eine wunderbare Brücke gebaut hast. Olympia 2026 in Mailand, Cortina D'Ampezzo. Ist das schon ein Thema für dich?
Ja, doch. Also ich habe natürlich immer wieder, denkt man daran und ich freue mich auch sehr drauf. Weil, ja, dazu stehe ich. Ich habe bis jetzt zwei Olympische Spiele miterleben dürfen. Einmal in Peking und einmal in, wo war es? In Korea.
Pyeongchang,
genau, danke. Mhm. Danke, ja, genau.
Bitteschön.
Und ich muss sagen, also Peking war in China, die letzten, die waren schon ganz okay, die waren ganz cool. Aber einfach weit weg von dem, was ich mir als kleiner Junge erträumt habe. Und das war immer ein Riesentraum von mir, als kleiner Junge bei Olympia mit dabei zu sein und vielleicht auch mal eine Medaille zu gewinnen. Und da war ich weit weg davon, wo ich diese zwei Olympischen Spiele miterlebt habe. Vor allem die in Korea waren, ja, also kann ich auch darauf verzichten, sagen wir so. Und drum bin ich sehr froh und habe große Hoffnungen in Mailand, dass diese Geschichte auch noch versöhnlich wird.
Ein schönes Happy End bekleidet, so kann man das, glaube ich, sagen.
Ja.
Ich habe mit Francesco Friedrich zum Beispiel auch darüber gesprochen. Und der hat gesagt, also warum er sich auch auf Mailand Cortina D'Ampezzo freut, ist, dass auch seine Familie einfach so mit dabei sein kann. Also dass es auch gar nicht mehr so ein großer Aufwand ist, seine Familie dann mitzunehmen. Ist das bei dir dann auch so ein Faktor, wo du sagst, das ist schon cool?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich ein schöner Side-Effekt, sage ich mal. Aber wenn sie jetzt in Amerika drüben gewesen wären, wäre es, glaube ich, auch, hätte ich mich auch sehr drauf gefreut. Aber allgemein, also dieser olympische Gedanke, der mir immer so erzählt wird oder vermittelt werden soll, der war einfach nicht da. Das ist so aufgeteilt und du kriegst, also in Korea habe ich nichts von irgendwem mitbekommen. Gefühlt war ich da isoliert, wir Skifahrer, unser Team in so einem Hochhaus und dann siehst du die anderen mal auf der Piste und also ganz komische Zeit gewesen. Wie schon gesagt, in Peking war es ein bisschen besser, aber das erhoffe ich mir schon aus Mailand, dass das einfach ein Sportfest ist, das du auch als Athlet so empfindest.
Ja, viele sprechen ja immer von Lillehammer, ne? Lillehammer 94, gut, da warst du jetzt zwei Jahre alt, da warst du jetzt nicht so wirklich mit dabei, aber genau dieses Gemeinschaftsgefühl, ne? Dass man auch andere Nationen irgendwie erlebt und auch andere Sportarten erlebt, das wünscht man sich, glaube ich, auch, wenn man Olympische Spiele dann auch mit dabei sein darf. Oder was bedeuten die Olympische Spiele?
Ja, also wirklich das eher als ein Sportfest zu sehen, wo alle zusammenkommen. Ich meine, wie schon gesagt, das war in Peking schon etwas besser. Da waren wir zum Beispiel mit den Kufenfahrern, also mit den Bob, Rodel, Skeleton, waren wir praktisch im Olympischen Dorf zusammen und eben die Alpinen. Und da war das schon mal so ein ganz kleiner Vorgeschmack. Du konntest halt einfach fußläufig zu der Rodelbahn oder zu der Bobbahn rübergehen zum Eiskanal und konntest dir die live anschauen, die Bewerbe, konntest die Sportler miterleben, konntest dich mit denen freuen. Danach auch im Speisesaal hast du die Leute getroffen, hast andere Nationen getroffen. Es war natürlich sehr begrenzt auf ein paar, sagen wir mal, ein paar hundert Sportler. Wenn es jetzt noch größer ist und noch mehr zusammenkommen, ist natürlich ist noch mal cooler. Aber letztendlich so stellt man sich das vor. Also stelle ich mir das zumindest vor, dass man da zusammen den Sport hochleben lässt und ja die Gemeinsamkeit, die man da hat, zusammen irgendwie genießt.
Wenn man das Ganze natürlich noch erfolgreich sportlich gesehen mit einer Medaille krönen kann, dann wäre das natürlich am besten, oder? Oder ist das, klar, steht das gar nicht im Fokus?
Ja, nein, natürlich. Aber das habe ich zum Beispiel schon auch bei der WM jetzt in Saalbach gemerkt. Und ich glaube, ich habe es probiert, in Haffee bei dem Interview kurz zu erklären. Ich weiß nicht, ob das so rübergekommen ist. Aber letztendlich, was schon auch krass ist bei so Großveranstaltungen, du kommst an den Hang. Da bist du meistens noch nie vorher drauf gefahren. Da ist keiner vorher drauf gefahren. Da gibt es auch keine Story dazu. Du hast keine Geschichte dazu, sondern du triffst dich an den einen Tag an dem Hang, den keiner kennt. Und dann willst du irgendwie bei den Top 3 dabei sein, bei den 3 Glücklichen und eine Medaille mit nach Hause nehmen. Und einfach auch dieses Gefühl, weißt du, so jetzt der Feller in Saalbach, der dann Vierter wird. Und der steht da wie ein betröppelter Hund und hat eigentlich eine richtig geile Leistung gebracht. Aber du gehörst halt an dem Tag nicht da dazu. Und das ist schon krass, muss man sagen. Aber weißt du, da ist sowas wie Kitzbühel. Vor 2 Jahren bin ich Vierter geworden. War ein Riesentraum, diesen Hang endlich mal da eine Gams zu holen. Bin dann Vierter geworden, 100stel hinter dem Dritten, 200stel hinter dem Zweiten. Und du denkst, es gibt es nicht. So knapp dran vorbei. Und dann kommst du das nächste Jahr wieder hin und denkst dir, jetzt will ich die Gams. Gar nicht die goldene, sondern ich will einfach eine Gams mit nach Hause nehmen. Und dann passiert das, wie es passiert ist, und am Schluss gewinne ich das Rennen. Weißt du, da ist einfach eine Story dahinter mit, dass das mein erster Skiclub war und da ich dort Skifahren gelernt habe und so weiter. Also und da ist so viel mehr Emotion mit dabei, wobei bei einer Großveranstaltung kommst du hin und hoffst einfach nur, bitte bin ich, also so erst, hoffentlich bin ich einer der 3 Glücklichen an dem Tag. Und letztendlich gehen da 3 zufrieden nach Hause und der Rest, ja.
Ja, der kriegt einen Händedruck, der Vierte, ne? Das ist jetzt, ist aber auch wirklich undankbarer Platz. Also vierter Platz ist wirklich undankbar. Dann lieber Fünfter oder Sechster, oder?
Das ist auch schon hinfällig. Ne? kann sein, in dem Moment vielleicht ist mal kurz richtig bitter, aber letztendlich ja, ist es auch egal, ob du Vierter oder Sechzehnter wirst. Ja, ist natürlich dann immer, ist irgendwo immer bitter, wenn du da leer nach Hause gehst. Drum sind die, ja, ist so eine Großveranstaltung schon noch mal anders einzuordnen und aber ich bin froh, dass ich da einen Haken dahinter setzen kann, eine Einzelmedaille bei einer WM gewonnen zu haben. Also es ist natürlich schon auch was man einfach erreichen will.
Und wir würden uns natürlich für dich freuen, wenn du das bei den Olympischen Spielen genauso nochmal für dich umsetzen könntest. Über deine Sommervorbereitung sprechen wir gleich. Jetzt habe ich nämlich nochmal ganz kurz einen kleinen Tipp, eine kleine Werbung in eigener Sache für euch. Hört doch mal in unseren ARD-Audiothek rein. Da gibt es unter anderem den Podcast Bergfreundin. Das ist der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Toni, Kadi und Lisa, die lieben nämlich die Berge und ständig zieht es die 3 hinaus und hinaus. Und wenn sie nicht am Berg sind, dann reden sie darüber. Sätze wie "die Berge gehören uns" oder "mindestens 2000 Höhenmeter am Tag", die sparen sie sich. Die Bergfreundinnen sprechen sich Mut zu, halten einander und schöpfen am Gipfel neue Kraft für die nächste Tour und natürlich auch fürs ganze Leben. Bei uns zu hören in der ARD Audiothek. So, du hast jetzt erstmal ein bisschen Pause, in Anführungsstrichen. Du bist ja gerade beim Testen, aber danach hast du Pause. Wie sieht denn so dein Alltag aus in dieser Sommerpause?
Also ich werde jetzt sicher noch bis Ende April viel unterwegs sein. Auch, ja, wie ich es eingangs erwähnt habe, einfach die Verhältnisse so ein bisschen nutzen, um ich sag mal ja, einfach die Arbeit jetzt schon zu erledigen und dann nicht so darauf angewiesen zu sein, dass im Herbst dann auf den Gletschern gute Verhältnisse herrschen. Also sprich, bis Ende April ist noch ziemlich voll, auch auf Schnee. Und dann werde ich danach mal in Urlaub gehen. Wollte meinen griechischen Kollegen AJ Guinness in Griechenland besuchen. Und wenn ich dann zurückkomme, ja, geht die Schleife wieder von vorne los. Ist natürlich dann immer ein recht komprimierter Zeitraum von ja wahrscheinlich 3 Monaten, wo du dich körperlich auch wieder voll in Schuss bringen kannst, also konditionell wieder in so einen Zustand zu bringen, dass du einfach so einen anstrengenden Winter auch gut durchstehst, dass du körperlich die Voraussetzungen mitbringst, auch erfolgreich zu sein, schnell Skifahren zu können. Und ja, das ist dann relativ überschaubar. Es sind meistens 2 Trainingseinheiten am Tag. Meistens ja schon 6 Tage die Woche, 5 bis 6 Tage die Woche. Also ist dann schon auch ein ausgefüllter Tag. Und ja, aber ich freue mich auch schon wieder drauf.
Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade total großspurig von dieser Sommerpause gesprochen. Letztendlich habt ihr ja auch nur 3 oder 4 Wochen Jahresurlaub, wenn man das so zusammenfassen kann, ne?
Ja, genau. Wenn also überhaupt. Also nach der Saison ist dann schon meistens mal so, dass man so ein bisschen Abstand zu dem Ganzen gewinnen will, auch nochmal das Ganze vielleicht für sich nochmal so ein bisschen reflektieren, durchdenken und dann auch ja, sich wieder neue Ziele zu setzen, auch wirklich fürs Sommertraining, wo man konditionell vielleicht auch nochmal das eine oder andere rausholen kann. Und letztendlich dann beginnt auch wieder die harte Arbeit, die keiner sieht. und dann ist meistens zwischendrin auch nochmal eine Pause, wo man sich einfach wirklich erholen kann, bevor es dann so in Endspurt geht, was das Konditionelle anbelangt. Und dann geht's eh schon wieder, dann geht's immer so schnell. Dann ist der August da und dann fliegen wir eh schon wieder für einen Monat nach Argentinien rüber.
Nach Ushuaia.
Ja, genau.
Ja. Ans Ende der Welt. Fin del Mondo. Da steht doch so ein Schild, ne? Fin del
Richtig.
Mondo.
Richtig.
Ja, das Ende der Welt. Ja, wir sind ja auch quasi in der Schlussphase mit unserem Podcast und wir haben dir ja den Ritterschlag quasi zuteil werden lassen, dass du unser letzter Star in diesem Podcast gibst. Was möchtest du den Wintersportfans jetzt noch mit auf den Weg geben vor unserer Sommerpause, die ein bisschen länger sein wird als jetzt deine? Hast du vielleicht einen Tipp oder einen Ratschlag oder irgendetwas?
Da überrumpelst du mich jetzt, gell? Ah ja, vielleicht einfach das Spaß an der Bewegung. Also ich denke es mir selber immer wieder, wie gut Sport ist für den Körper, aber auch für den Geist. Ist echt, wird oft unterschätzt.
Also der Kaiser hat ja gesagt, geht's raus, spielt's Fußball und du sagst einfach, geht's raus, macht Sport. Bewegt
ja,
euch.
Ist so.
So kann man das sagen.
Ist so, ja.
Aber was vielleicht ein bisschen einfacher ist, uns nochmal mitzugeben, und zwar haben wir ja in den letzten 17 Folgen, sind das 17, 18 Folgen, haben wir unsere Wintersportstars gefragt nach einem Song, den sie gerne auf unsere Playlist packen wollen würden. Also wir laden in den Shownotes eine Playlist hoch, die ihr zu Hause alle euch anhören könnt, beziehungsweise durchlesen könnt, was unsere Wintersportstars so hören. Und du darfst jetzt quasi das Grande Finale einleiten. Was ist denn dein derzeitiger Lieblingssong, den du gerne auf diese Playlist packen würdest?
Oh, und jetzt überrumpelst du mich wieder. Ja. einfach so. Ich bin mit Musik ganz, ganz schwierig, weil ich höre querbeet durch alles. Immer sehr, wie soll ich sagen, gefühlsabhängig, also in welcher Stimmung, stimmungsabhängig trifft es echt besser, in welcher Stimmung ich gerade bin, also wirklich von Heavy Metal über Hip-Hop querbeet durch alles, wie ich gerade Lust und Laune habe, und ich habe auch nicht so einen Lieblingssong. Das ist für ganz schwierig, das ist so wie Lieblingsessen.
Also es ist ja alles erlaubt, ne? Du kannst auch sagen, Simone Sommerland hört zum Beispiel mein Kind ganz gerne.
Was ist das?
Simone Sommerland? Du hast einen Nachwuchs.
Bei uns ist heiß im Kurs immer Anne Kaffeekanne.
Anne Kaffeekanne. Also wenn du Bock hast. Doch, den Song kenne ich. Ja, den kenne ich. Aber also wenn du Bock hast, können wir auch das Lied mit draufpacken. Das ist überhaupt kein Problem.
meine Tochter wird sich freuen.
Ja, sollen wir das machen? Anne Kaffeekanne? Ja, packen wir drauf.
Ja, sehr gut.
Packen wir drauf.
Wunderbar.
Zur Info, Felix Neureuther hat letzte Woche seinen eigenen Song draufgepackt. Weiterziehen. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Das war doch der April-Scherz 2019, als er aufgehört hat.
Okay, ja. Irgendwas,
also,
ja, irgendwas war da.
Genau, zum Nachlesen bei uns in den Shownotes. Da kannst du auch mal gucken, was deine Kolleginnen und Kollegen alles da reingepackt haben. Jetzt sage ich aber erstmal, Linus, vielen, vielen Dank für dieses ja wirklich sehr nahe, intensive und vor allem spannende Gespräch. Genieße deine Sommerpause oder dein Sommerpäuschen, besser gesagt. Und wir freuen uns dann natürlich auf die nächste Saison mit dir.
Top, vielen Dank.
Ja, und das war's, die letzte Folge des Sportschau Wintersport Podcast für diese Saison. Wir gehen in eine kleine Sommerpause, sind aber ab November wieder am Start. Bis dahin, bleibt gesund und habt einen tollen Sommer. Bis bald.